Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind heute in Berlin und ich habe die Ehre, mit Alexander Graf zu sprechen. Er ist Co-Founder von Spryker Systems und Podcaster. Danke.
Danke für die Einladung.
So, du hast gerade einen spannenden Vortrag gehalten und hast ganz spannende, also du bist ja hier, du gehörst ja zum Stamminventar der K5 und die Leute kommen ja, um deinen Vortrag zu hören. Versuch mal, die wesentlichen Dinge kurz zusammenzufassen.
Also ich habe im Gegensatz zu den anderen Jahren, habe ich versucht, ein bisschen positiver zu sprechen und der E-Commerce-Szene nicht so die Existenzgrundlage zu entziehen. Das war ja im ersten Vortrag von Stefan, war das ja so ein bisschen dunkler dargestellt. Es wird zu wenig Geld verdient im E-Commerce und ich habe überlegt, was gibt es für Thesen und Impulse, die dieser Branche mehr Geld zufließen lassen können. Und das hat sich im Grunde genommen in drei Thesen unterteilt. Die erste These ist, China macht einfach mittlerweile bessere Produkte als Deutschland. Also Made in China ist das bessere Made in Germany. Und wenn das so ist und auch so bleibt in den nächsten 10 Jahren, wie muss man sich da aufstellen, davon zu profitieren? These 1. These 2 bedeutet, dass Demand Gen das neue Gold ist. Also der klassische Intent-Commerce-Funnel hat ausgedient oder da verdient keiner mehr Geld. Das ist ja das Problem der Szene, dass wir eigentlich alle unsere Margen an Google, Facebook, Amazon abgeben und dann bleibt kaum noch Geld übrig. Jetzt entwickelt sich aber dank der chinesischen Anbieter, vor allem voran TikTok Shop, eine neue Disziplin, in der man durch geschicktes Betanzen von Produkten, fasse ich es mal zusammen, Nachfrage generieren kann, die nicht darauf angewiesen ist, dass irgendwo jemand ein Suchwort bei Google eingibt. Also wer bei Demand Gen nach vorne kommt, Agenturen, Retailer, Brands, große Chance. Und meine dritte These ist, dass wir Agentic Commerce bisher komplett falsch verstanden haben und gedacht haben, das ersetzt den klassischen E-Commerce. Das ist aber falsch. Ich glaube, AI wird dabei helfen, den Checkout zu vereinfachen. AI kauft, der Kunde shoppt.
So, zu These 2. Das bedeutet, dass Inspiration eine Rolle spielt, also nicht mehr Leute, die irgendwas suchen, sondern ich muss schon vorher ran im Funnel und muss irgendwo inspirieren. Welche Möglichkeiten habe ich da oder was machen die Chinesen anders als wir? Fragen wir mal so rum.
Genau, vielleicht, was haben eigentlich deutsche Anbieter bisher probiert beim Thema Inspiration, wenn sie an Live-Shopping-Videos denken? Die haben in der Regel eine Art weiteren Reiter in den Online-Shop gestellt und da haben die Live-Shopping draufgeschrieben, haben gesagt, jeden Donnerstag 13 Uhr kommen hier Thorsten und Alex und stellen Bratpfannenreinigungsgeräte vor. So funktioniert es natürlich nicht. Was chinesische Anbieter gut machen, ist es, eine App zu erstellen, die dem Kunden jeden Tag mehrere Minuten diese App nutzen lässt. Also weil sie einen guten Produktfeed haben, weil sie Leute irgendwelche coolen Videos produzieren. Shein ist ein Beispiel, Temu ist ein Beispiel, TikTok ist ein Beispiel. Und wenn man den Kunden jeden Tag mehrere Minuten hat, aus Entertainment-Gründen und mehr über ihn lernt, weil er halt irgendwas liked, irgendwas disliked, irgendwas weiterleitet, kann man ihm noch viel besser neue Produktvorschläge machen. Und vielleicht lerne ich dann, dass Thorsten sich für das Thema Angeln interessiert. Und dann kann man irgendwelche Angelvideos, sage ich dem, guck mal, hier ist irgendwie eine automatische Angel, damit kannst du viel mehr Fische fangen. Ein Thema, wonach du nie gesucht hättest, aber durch diese Fähigkeit dieser Apps, den Kunden besser zu lesen und zu targeten, entsteht dann neues Businesspotenzial, das was außerhalb der Plattformgefängnisse stattfindet. Das ist raus aus Facebook, raus aus Google, raus aus Amazon. Und das ist eine neue Welt, die in China erfunden wurde, weil es dort ausreichend viele Creators gibt, die bereit sind, für wenige Euro pro Stunde Content zu erstellen. Daraus sind dann sehr erfolgreiche Creator entstanden, die dann auch mal ein paar 10.000 Euro pro Stunde verdienen. Und es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ökosystem auch in Europa entsteht, wahrscheinlich eher in Südeuropa. Aber das ist eine komplett neue Welt im E-Commerce, die mir Hoffnung gibt, weil sie noch nicht verteilt ist.
Das heißt, Menschen, die eine Beziehung aufbauen, also Influencer und die, wo zu denen ich eine echte Beziehung habe, die mich jetzt unterhalten oder informieren oder was auch immer machen.
Genau. Also das muss gar nicht ein bestimmter Influencer sein, den ich immer folge. Das kann auch gut sein, dass es da populäre gibt, sondern ich bin eher in einem Kanal, wo es Influencer gibt, also Menschen, die mir was vorstellen. Und bei ein paar Themen, ich bin vielleicht dann einem Thema gegenüber sehr verbunden, komme ich dann immer wieder und manchmal gibt es dann Menschen, die sehe ich dann immer mal wieder, die mir dann, ich bin zum Beispiel im Thema Schweißen sozusagen schon seit 1-2 Jahren in so einer Blase, wo ich dann immer wieder neue Schweißverfahren irgendwie kennenlerne und auch Leuten folge auf YouTube, die dann sich besonders gut auskennen, ich dann vertraue. Und wenn die mir irgendwann ein Laserschweißgerät vorstellen für einen Preis, den ich bereit bin zu zahlen, würde ich dann wahrscheinlich über die dann auch kaufen.
Und gibt es solche Feeds schon in Deutschland, das heißt so irgendwelche Feeds, in denen ich inspiriert werde, entweder Nischen, wie du es jetzt mit Schweißen beschrieben hast, oder auch generell?
Gibt es verschiedene Feeds. Es gibt einiges bei TikTok Shop. Es gibt ja die App Whatnot, die sehr, sehr aktiv ist, auch in Deutschland, in den Kategorien, vor allem in den Kategorien Sammelkarten, wo es permanent Dutzende Feeds gibt, in denen ich mich einloggen kann und kaufen kann und Menschen dabei beobachten kann, wie sie Sammelkarten vorstellt, aber es gibt es noch nicht auf dieser Basis wie in China. Und das ist auch die große Frage, dieses Henne-Ei-Problem, sozusagen, wann wird das gelöst? Es gibt eigentlich genug Nachfrage von Unternehmen, die sagen, das müssten wir tun auf TikTok Shop und Co. Aber es gibt die Supply-Seite, diese Creator-Economy noch nicht. Und jetzt ist die große Frage, wer schiebt die an? Wer profitiert davon? Und wo entsteht die? Meine These ist, das wird eher in Südeuropa entstehen, weil das Thema Mindestlohn dort ein anderes ist als in Deutschland. Also uns geht es eigentlich zu gut, als dass sich jemand für 3 Euro vor die Kamera stellt. Und wenn das in Italien, Spanien, Portugal, Griechenland ins Rollen kommt, dann entsteht daraus auch ein Ökosystem, bei dem sich dann Dienstleister bilden, das dann bündeln. Aber man darf sich das nicht vorstellen, dass es 1:1 wird wie in China.
Ich weiß nicht, ob das auf meine Reputation geht, wenn ich jetzt sage, ich bin TikTok-süchtig, also in Maßen natürlich, aber ich habe schon TikTok stundenlang irgendwie rumgemacht und gestern Abend auch mal kurz reingeguckt in TikTok-Shop und so richtig umgehauen hat es mich nicht. Also es hat Suchtpotenzial, ganz klar, aber die Vielfalt fehlte mir in der aktuellen Situation. Also das war mir zu viele Gardinenstangen und Backofenreiniger und Terrassensteinreiniger. Also eine zu hohe Dominanz von einzelnen Produkten. Ist da noch Luft nach oben?
Ja, das liegt daran, dass TikTok sehr, sehr selektiv Kategorien freischaltet. Wenn du jetzt nicht anfangen könntest, morgen einen Rasenmäher zu bewerben, weil es noch zu gefährlich ist. TikTok möchte erstmal Infrastruktur aufbauen und bei jeder Kategorie auch eine gewisse Kontrolle zu haben, ob da nicht die Dinge verkauft werden, die möglicherweise gefährlich sind. Das ist eine große Angst zwischen diesen Plattformen, dass da irgendwas verkauft wird, was ein Kind verletzt sich und dann gibt es einen PR-Skandal. Das führt allerdings auf der anderen Seite dazu, dass die Öffnung verschiedener Kategorien halt sehr, sehr lange dauert und auch dieser Hochlauf langsam ist. Auf der anderen Seite zeigt mir das aber auch, dass das organische Wachstum wahrscheinlich noch größer sein könnte, würde man das öffnen. Deswegen bleibe ich bei meiner These, dass 2026, 2027 TikTok-Shop wahrscheinlich zu den 5 größten Online-Shops in Deutschland gehört.
Würde ich so unterstützen. Also nach dem, was ich gestern gefühlt habe, ja, an Suchtpotenzial, weil es war super spannend zu sehen, wie diese unterschiedlichen Influencer dieses vorgegebene Thema so unterschiedlich interpretiert haben.
Ja.
Wow.
Ja.
Okay, das heißt, Marken müssen kreativ sein, Händler müssen kreativ sein, wenn sie da aufholen wollen. Oder sie brauchen gute Beziehungen zu Menschen, die Beziehungen haben zu potenziellen Kunden.
Ja.
Du zögerst gerade so, als wenn du noch irgendeinen Gedanken hast, den
ich zögere nicht. Ich versuche das quasi nur so ein bisschen zusammen zu fassen. Wir haben ja viele andere Thesen auch gesehen und ich glaube sozusagen eine Grunderkenntnis bleibt schon erhalten. Die Unternehmen, die sich am schnellsten nachhaltigen Trends anschließen, also die Dinge machen, die Kunden auch verlangen und dort bereit sind, ein bisschen ins Risiko zu gehen, die haben überproportionale Renditechancen. Und die Unternehmen, die Dinge machen, weil sie auf irgendwelche PowerPoint-Slides reinfallen und sagen, Microservice ist das Beste oder Machttechnologie, damit haben jetzt, glaube ich, viele Unternehmen Millionen verbrannt in den letzten Jahren. Warum machen die das? Das liegt natürlich daran, weil das sozusagen zu dem gelernten Narrativ passt und man sich nicht umorientieren muss. Aber die Chance dafür besteht jetzt, also die Unternehmen, die es vielleicht jetzt nicht so gut geht oder die was neue Wachstumspotenziale suchen, für die war 2026 ein viel besseres Jahr als noch 2024, 2023, 2022, Jahre, in denen wir noch sehr stark in dieser Amazon-Abhängigkeit waren. Und da bin ich eher positiv gestimmt, nachdem ich ja vor 3 Jahren eher Thesen formuliert habe, die ein bisschen Doomsday-artige Szenarien nach vorne gehoben haben.
Jetzt haben wir jetzt AI, du hast eben schon als Punkt 3 bei dir genannt, also AI ändert im Moment ganz, ganz viele Spielregeln, ganz viele Dinge, wie es funktioniert. Wo sind im Handel die stärksten Veränderungen? Und glaubst du wirklich, dass die KI-Agenten, die ich da einfach eigenmächtig bezahlen lasse, funktionieren?
Ich glaube, AI verändert überhaupt nicht die Spielregeln. AI ist nur ein Katalysator, der eingesetzt von den Besten denen hilft, für das Mittelmaß Pain in the Asses und für die Schlechten das ausbedeutet. Aber es verändert nicht die grundlegenden Regeln des Handels.
Okay, das heißt, der Handel ist Mediator und Berater, also berät mich. Und das wird nicht auch ein bisschen von der KI übernommen, also diese Gespräche.
Die Frage ist ja, wer steuert die KI, die das, wie diese Gespräche führt? Das kann ja weiterhin der Handel machen. Der gute Handel, der vorher entsprechende Daten aufbereitet hat oder das heute schon gut kann, da kann die KI natürlich auch bessere Gespräche führen. Die Kundenbeziehung kann dann auch weiterhin bei dem Händler bleiben. Aber bei dem Händler, der jetzt schon seit dem 10. Jahr beim Thema Produktdatenmanagement seine Beine nicht hoch bekommt und sagt, da müssen wir aber irgendwie noch mal ran, für den wird KI auch keine Lösung sein.
Das heißt Conversational Commerce, das heißt, ich packe mein Händlerwissen, mein Fachwissen in ein eigenes LLM, das ich meinen Kunden und Kundinnen zur Verfügung stelle?
Das ist eine taktische Frage. Wir diskutieren ja momentan eher operativ, eher strategisch und nicht taktisch. Und ob das Sinn macht, ein eigenes LLM zu bieten, ob ich genug Fachwissen habe, das hängt total ab von der Nische, von der Dominanz der einzelnen LLMs in dieser Nische, von der industriellen Struktur in der Kategorie, in der der Händler unterwegs ist. Da gibt's keine generelle Empfehlung. Die generelle Maßgabe muss immer sein, wie schaffe ich Wert für den Kunden? So. Und, wenn ich den Kunden heute schon, wenn ich mit dem Kunden heute schon kein Geld verdiene, weil ich keinen ausreichenden Wert schaffe, weil ich einfach nur ein Kistenschieber bin, dann werde ich ja nicht profitabler dadurch, dass ich jetzt ein KI-Kistenschieber werde, sondern ich gebe ja noch mehr Marge ab an eine AI. Was kann aber für ein Unternehmen, was sehr, sehr profitabel ist, was schon hohen Wert hat gegenüber dem Kunden, kann das eine ganz andere Entscheidung sein. Aber es gibt keine pauschale Empfehlung, was richtig ist.
Das heißt aber für mich als Händler, wenn ich zum Beispiel Nischenprodukte habe, dass ich schauen muss, dass ich möglichst viel Kundenerfahrungen, Kundendiskussionen, Kundengespräche und so weiter initiiere, produziere, um den LLMs, also den großen LLMs, jetzt Material zur Verfügung zu stellen.
Auf keinen Fall.
Auf keinen
Fall? Auf keinen Fall möchte ich, dass LLMs bei mir lernen. Ich möchte bei LLMs gefunden werden. Ich als Händler, aber ich möchte ja mein Wissen nicht in den LLMs geben. Das ist ja proprietäres Knowledge, was ich ja schützen möchte. Das darf ich ja nicht über die LLMs rausgeben, weil dann verkaufe ich quasi oder verschenke mein Wissen und muss dann den Kunden wieder abkaufen aus den LLMs. Das macht ja gar keinen Sinn.
Das heißt, die Marken werden am Ende zitiert und die Marken produzieren den Content und die Inhalte.
Auch das nicht unbedingt, sondern fairerweise hat ja die Handelsposition im E-Commerce ist ja immer schwächer geworden. Du willst ja kein Händler sein. Also du möchtest ja nicht der Kistenschieber sein. Du möchtest ja Inhaber der Kundenbeziehung sein. Mittlerweile möchtest du ja auch nicht mal Hersteller sein, weil der Hersteller auch kaum noch Geld verdient, sondern du möchtest eine Kundenbeziehung haben, damit irgendwas aufwertest. Mit einer Finanzdienstleistung zum Beispiel, mit einer Servicedienstleistung. Nur weil du derjenige bist, der sitzt jetzt hier ja in so einer Lounge, hebst so ein paar Blumen und du kannst besonders gut jetzt Kunstblumen verkaufen, bringt es überhaupt nichts, das Wissen auf deiner Webseite auszubreiten und zu hoffen, dass irgendein LLM das liest und wenn ein Kunde das Thema irgendwie Kunstblumen fürs Büro eingibt, du gefunden wirst. Das ist der komplett falsche Ansatz. Da muss man sich überlegen, hat man irgendwelche exklusiven Produkte, sozusagen, die nicht vergleichbar irgendwo anders da sind, hat man Kundenbeziehungen, die sich schützen lassen, B2B-Kundenbeziehungen lassen sich natürlich viel besser schützen als B2C-Kundenbeziehungen, aber das sind ja Fragen, die waren ja vor der Zeit der AI auch schon da. Die wurden nur noch nicht konsequent genug beantwortet, weil es ja doch irgendwie ging. So, den Händlern geht's jetzt aber schlecht. Wir haben ja die durchschnittlichen EBTAs gesehen. Und denen schlecht geht, für die macht AI sozusagen den Sargdeckel zu.
Meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass ich immer mehr mich beraten lasse durch LLMs, dann aber natürlich kaufe im Handel oder bei den Herstellern selbst. Das heißt, da entstehen neue Situationen, auch wenn wir das über Internet schon seit 30 Jahren haben. Aber jetzt verändert sich die Situation. Ich komme vorberaten rein. Also kann ich bei einem Händler landen, bei einem Spezialhändler, der auch bisher schon zum Beispiel ein Callcenter betreibt, wo ich nochmal Fragen habe und wo Dialoge stattfinden, weil nur der Händler hat die Kompetenz, mir zu sagen, welche Marke, Marke A, Marke B, für mich die bessere ist.
Für bestimmte Kaufsituationen vielleicht. Für den anderen kann das schon im LLM liegen. Das ist aber ein anderes Problem, was du gerade beschreibst, als das sozusagen der Händler. Den Händler, die es vorher schon nicht gerafft haben, die entweder in ihrem Geschäftsmodell unter Druck standen, die konnten ja auch perfekte E-Commerce-Leute sein, aber das Geschäftsmodell hat einfach die Margen nicht mehr hergegeben, denen wird AI nicht helfen. AI macht nur Plattformen stärker. Das heißt, das, was wir jetzt ja schon haben, im Grunde genommen eine Plattformökonomie, die wird jetzt so ein bisschen durcheinander gemixt, aber es entstehen ja gar keine neuen Plattformen. Es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass ein Anthropic OpenAI langfristig Endkundenzugang behält. Wir sind jetzt ja am Ende von diesem Spending Race. Also es wird jetzt nicht nochmal weitere 500 Milliarden in ein weiteres Frontier-Modell gehen. Google bleibt weiterhin die dominierende Plattform. Und ich muss mir als Händler oder Hersteller überlegen, wie ich möglichst viele Konversationen und Käufe außerhalb dieser Plattform stattfinden lasse, weil wenn sie innerhalb dieser Plattform stattfinden, bezahle ich dafür Geld.
Abschließend die K5. Was ist die K5 für dich, außer eine Plattform, wo du selbst immer gerne gesehen wirst und man darauf wartet, dass du hier dein Wissen teilst?
Ich glaube, die Leute kommen natürlich jetzt nicht nur für meine Thesen, sondern das ist sozusagen Teil der Folklore hier der K5. Für mich ist das ein großes Klassentreffen, die Möglichkeit, sozusagen hunderte Leute kurz die Hand zu schütteln, mal Hallo zu sagen, mal reinzuspüren, wie geht's irgendwie dem Markt. Und ich freue mich jedes Jahr wieder drauf. Und es ist, glaube ich, die Konferenz, auf der ich zumindest bin, mit dem besten Konferenzessen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Und was macht sonst die K5 anders als andere Events?
Die K5 ist halt fachlich extrem dicht. Andere Konferenzen, die in der Regel ja vom Konferenzplattformen veranstaltet werden, die viele verschiedene Konferenzen stattfinden lassen, haben natürlich ein Problem, richtig tief reinzugehen in die einzelnen Themen und auch zu orchestrieren, wer sollten da eigentlich sprechen und was sind irgendwie interessante, wichtige Themen. Ich war vor kurzem auf der Shopbox in Barcelona, die war fachlich da sozusagen deutlich flacher aufgestellt. Ja, der Fokus lag natürlich eher in Side-Events und in der Stadt. Und hier kann man hinkommen und wirklich 2 Tage in gefühlt 5 parallelen Streams, die ganze Zeit zuhören und Impulse sammeln für diese Industrie, die gut moderiert werden und auch gut kuratiert werden. Und das ist ja einzig. Ich wüsste keine europäische oder weltweite Konferenz, die im Bereich E-Commerce diese Dichte aufweist. Das ist aber die Genese der K5 natürlich über Jochen Krisch, der mit dem E-Commerce-Blog da ja auch groß geworden ist. Das ist schon sehr, sehr einzigartig.
Kuratieren, der Begriff, den kennt man von solchen Konferenzen. Kann man den auf den Handel auch ausdehnen? Ein Händler muss ja auch kuratieren, die Produkte, die Dinge.
War bisher immer die Idee, aber leider haben ja die Anbieter gewonnen, die eben nicht kuratieren, sondern die im Wesentlichen ihr Marktplatzgeschäft von da vorne getrieben haben, dass mehr Auswahl und Kuration über den Algorithmus oder über das Retail-Media-System, wer am meisten ausgibt, erreicht die meisten Kunden, war das deutlich bessere System, als eine Abteilung zu beschäftigen, die in der Regel ja Category Management heißt, die für mich entscheidet, welche Top-Pflanzen kommen in den Shop. Da hat der Markt entschieden. Die Plattform haben gewonnen.
Alex, gibt's noch irgendwas Abschließendes, Großes, was du sagen möchtest?
Das Motto der K5, so Action Now, also das gilt, seit 10 Jahren war das nie so aktuell wie jetzt. Das ist cool.
Danke, dass du die Zeit genommen hast, hier auf dieser hektischen Messe so in Ruhe mit mir zu reden.
Gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.